Guten Morgen. Es ist schön, wieder hier zu sein. 6 Wochen war ich nicht da. Und mein erster Sonntag nach solch einer langen Abwesenheit wäre ich lieber im Raum geblieben, statt hier. Aber es ist so viel zu erzählen. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Erstmal viele liebe Grüße aus einer unbekannten Gemeinde. Das ist die Gemeinde, die ich dort besuche. Und die ist ein bisschen anders. Ich war zu Hause und hatte dort viel zu tun. Gutes und auch weniger Gutes. Ich habe innerhalb von 3 Jahren 3 Geschwister verloren. Meine jüngste Schwester ist während meiner Zeit dort an Krebs gestorben, 39-jährig. Ich weiß, was Leiden ist. Aber ich weiß auch, wer einen trägt, wenn man durchs Tal geht. Und es ist aber nicht der Grund, warum ich hier bin. Ich bin auch nicht dahin gefahren, um meine Schwester zu begraben. Sie ist dort gestorben. Fast in meinen Armen, ist aber ein halbes Jahr vorher Christ geworden. Das ist ein schwacher Trost, aber es ist ein Trost. Mich beschäftigt die ganze Zeit, eigentlich seit ungefähr 4 Jahren, das ein und selbe Thema. Man kann es unter vielen Facetten darstellen, aber es ist eigentlich das eine und selbe Thema. Das ist unsere Identität in Christus. Beim Gebet vorhin hat David das gerade erwähnt in seinem Gebet, dass wir erkennen, wer wir sind. Und alles, was wir eigentlich tun als Christen, ruht auf diese Tatsache, ob wir eigentlich wissen, wer wir sind. Denn aus dem, was wir sind, erkennen wir, was uns zusteht. Wenn wir es nicht erkennen, dann zweifeln wir. Ich möchte mit 2 Versen anfangen. Der eine steht in Sprüchen 4 und da steht, mein Sohn, hör gut zu, pass gut auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präge sie dir fest ein. Sieh diese Worte, geben dir ein erfülltes Leben und erhalten dich gesund. Also ist das Wort Gottes Medizin. Oder? Wenn das Wort uns gesund macht, dann ist das Wort Gottes Medizin. In Römer 10, 17 steht, so kommt der Glaube aus der Predigt oder aus dem Gehörten. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Unser Glaube ist eigentlich sowas wie eine Flamme und braucht Brennstoff. Stimmt's? Mal sind wir gefühlsmäßig höher, mal tiefer, je nach Umständen. Aber wir brauchen Brennstoff für diesen Glauben. Deswegen hören wir uns Predigten an, Kassetten, Videos, lesen in der Bibel. Das machen wir nicht, um irgendjemandem zu gefallen. Das machen wir, weil sie das brauchen. Wer das vernachlässigt, der verliert seinen Glauben. Das ist einfach so. Ich wollte heute eigentlich, dass wir machen so einen Bogen, und ich komme auf ein Thema, nämlich das Abendmahl. Und dieses Abendmahl, denke ich, wenn man es liest, es gibt es in verschiedenen Evangelien. Und ich habe das im Johannesevangelium durchgelesen und festgestellt, das Abendmahl erstreckt sich im Johannesevangelium über 5 Kapitel. Das ist ja ziemlich viel passiert, ne? 5 Kapitel für ein Abendessen. Und ich habe einfach so gestern ganz auf die Schnelle ein paar Themen daraus gefischt. Wer es lesen will, der muss 5 Kapitel lesen. Johannes 13 bis Johannes 17. Dann liest er das Abendmahl, da weiß er, was passiert ist. Es war eine spannende Zeit von Jesus und seinen Jüngern. Und es war für die Jünger nicht immer leicht, dieses Abendmahl. Und folgende Themen habe ich so behandelt. Sie werden dort behandelt, die habe ich aufgeschrieben. 13 an der Zahl. Ihr findet bestimmt noch mehr. Das sind nicht alle, man kann wahrscheinlich nur die hier zerlegen. Ich gebe euch die Überschriften. Die Fußwaschung der Jünger. Man geht Abendessen und da kommt der wichtigste Mann im Raum, sieht sich faktisch aus und wäscht die Füße seiner Gäste. Interessanter Eingang. Ne? Die Ankündigung eines Verräters unter den Jüngern. Das ist weniger spannend. Nachdem man den allen die Füße gewaschen hat, allen, und sagt, einer von euch wird mich verraten. Für die Stimmung ist es nicht gerade förderlich. Die Bekanntgabe eines neuen Gebots. Jesus, die Juden wussten früher, du sollst deinen Nächsten lieben, aus all deiner Kraft. Ja, Gott lieben, seinen Nächsten lieben. So wie du dich liebst, liebe deinen Nächsten. Jesus gibt dann ein neues Gebot. So wie ich euch liebe, so sollt ihr euch lieben. Also nicht aus eurer Kraft heraus, sondern aus der Liebe, die ich euch gebe. Die Ankündigung der Verleugnung durch Petrus. Die Verheißung des Heiligen Geistes. Und die Verheißung des Frieden Christi in schweren Zeiten. Jesus Christus, der wahre Weinstock. Und nochmal das Gebot der Liebe. Und dass wir die Welt hassen sollen. Dass die Jünger verfolgt werden. Die Wirkung des Heiligen Geistes. Die Ankündigung seines Todes, seiner Auferstehung. Und zuletzt ein ganzes Kapitel, die Fürbitte Jesu zur Bewahrung seiner Jünger. Ziemlich lang. Also, ich mache einen Sprung zu einem anderen, der nicht dabei war, der aber sich auf dieses Abendmahl bezieht, um etwas zu sagen, Paulus. Und er spricht im 1. Korintherbrief, im Kapitel 11, und er konzentriert sich auf 2 Kernpunkte des Abendmahls. Das Brot und das Getränk. Ich hätte beinahe den Wein gesagt. Wer es lesen will, der kann gucken im 1. Korinther 11, die Verse 17 bis 33. Da steht alles drin. Übrigens, ich habe die Referenzen für all diese Themen, die ich hier aufgeführt habe, und ich wollte euch nicht damit belasten, wer es braucht, gebe ich gerne weiter. Paulus spricht im 1. Korintherbrief im Kapitel 11 über den Ablauf des Abendmahls. Und der ordnet das so ein, dass man weiß, worauf es eigentlich ankommt, beziehungsweise worum es tatsächlich da geht. Und das Abendmahl hat 2 Komponenten. Einmal ein Kelch, ein Becher. Da drin ist ein Getränk. Coca-Cola, Wasser, was auch immer wir wollen. Ich würde tippen, Wein. Also bei mir im Hauskreis nehmen wir Wein. Im Sommer weiß, im Winter rot. Ist keine Werbung für den Hauskreis, das ist aber so. Der Kelch bedeutet, das Blut Jesu ist geflossen, damit wir Sündenvergebung haben. Stimmt's? Wissen wir alle. Wenn wir Sündenvergebung haben, ich glaube, das ist bei Christen eigentlich so normal. Ne? Wir empfinden uns vergeben, oder? Immer. Wie fühlen wir uns, wenn wir gerade das Bewusstsein haben, dass wir gesündigt haben? Fühlen wir uns immer noch vergeben? Warum fühlen wir uns nicht vergeben? Das Thema hatte ich mal schon mal. Ich bringe es nochmal ein. Als wir noch keine Christen waren, haben wir mit Sicherheit gute Taten vollbracht.
Auch,
oder? Also mindestens eine. Wenn ihr denkt, ihr habt in eurem Leben, bevor ihr euch bekehrt habt, mindestens eine gute Tat vollbracht, sagt ihr mal Amen dazu. So. Und das hat trotzdem aus uns keine Christen gemacht, oder? Obwohl wir teilweise gut waren, konnten wir dadurch nicht Christ werden. Also errettet. Vergebung haben wir nicht empfangen. Es musste das Blut Jesu kommen, um uns vom nicht vergeben zu Vergebenen zu machen. Richtig? So. Jetzt ist uns vergeben worden. Das Blut Jesu hat uns rein gewaschen von unseren Sünden. Kann eine Tat, die wir vollbringen, diese Vergebung zunichte machen? Wieso denken wir dann, dass wir irgendwas tun müssen, um das zu korrigieren? Im Sinne von Buße tun, weinen, uns geißeln, was auch immer, damit Gott sich unser wieder erneut erbarmt. Tun wir. Ich rede nicht vom schlechten Gewissen, was wir alle haben, habe ich auch. Wenn ich was Schlechtes tue, fühle ich mich schlecht. Das ist normal. Ich rede von der Tatsache, ob mein Zustand sich geändert hat. Ob ich vom Gotteskind zum Verlorenen geworden bin. Also, das Blut Jesu hat uns von unseren Sünden reingewaschen. Richtig? Seid ihr damit einverstanden? Könnt ihr Amen dazu sagen? Amen, danke schön. Man merkt, dass ich wieder da bin, ne? Dass ich lange weg war. Ja, damit ich das Gefühl habe, ich rede und ich bekomme was zurück. Johannes 3, 16, da steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, das ist übrigens der erste Vers, den ich als Christ lernen musste, wollte auch, da ist so viel drin, so hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Es ist interessant. Jesus sagt, wir sollen die Welt hassen. Habe ich vorhin erwähnt aus diesem Abendmahl. Wir sollen die Welt hassen und alles, was in der Welt ist. Das ist nicht gut für uns, also deswegen sollen wir es hassen. Der Einzige, der die Welt lieben darf und da liebt, ist Gott. So sehr hat Gott eine so kaputte Welt mit den kaputten Menschen darin geliebt, dass er, obwohl wir es nicht verdient haben, seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat. Wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich nicht, was Liebe ist. Du siehst einen, der macht alles, was du nicht magst. Er verachtet dich. Alles, was dir wert ist, tritt er mit Füßen. Und den liebst du trotzdem. So ist Gott zu uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Gott uns seinen Sohn gegeben hat, damit wir wieder mit ihm versöhnt sind. Paulus schreibt, Römer 5, Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die Liebe besteht darin, dass Christus für Menschen gestorben sind, die definitiv schlecht waren. Nachdem wir jetzt, das ist die Konsequenz daraus, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn, Jesus, erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Ich finde das cool. Wir sind durch sein Blut gerecht gemacht worden. Wir sind nicht durch unsere Taten gerecht gemacht worden, wir sind durch sein Blut gerecht gemacht worden. Durch den Kelch, durch den Becher. Also, das Blut reinigt ewig. Ich bin zu weit von euch. Ich gehe ein bisschen nach da. So, ungefähr in die Mitte. Da kann ich mal Theos Nase sehen. Das Blut reinigt auf ewig für das Leben nach dem Tod. Das ist die Rolle vom Blut. Wir werden reingewaschen, wir sind ready for the paradise. Das ist ja faktisch unsere Eintrittskarte ins Allerheiligste. Ja. Keiner von uns ist hingegangen und zurückgekommen zu sagen, ja, ich war, das war schön. Wir haben eine Beschreibung von Johannes, aber wir wissen gar nicht alle, wie es aussieht. Deswegen glauben wir. Aber wir wissen es nicht. Mir reicht das nicht. Reicht euch das zu wissen, ihr geht mal irgendwann in die Todzeit ins Paradies und da gibt es viele Religionen, die irgendwas nach dem Tod behaupten. Wenn unser Gott sich darauf beschränken würde, der wäre sehr beschränkt. Gott sei Dank. Jesus hat gesagt beim Abendmahl, ich gehe und ich schicke euch einen Tröster, einen Begleiter, einen Ratgeber, einen Advokat, einen Paraklet. Den Heiligen Geist, der in euch leben wird, der euch führen wird. Wann macht er das? Nach unserem Tod oder jetzt? Jetzt. Also wir können Gott jetzt, hier und jetzt erleben. Stimmt? Das ist ja der Unterschied zwischen Religion und Christsein. Und ich finde es cool. Warten, bis man stirbt, ist langweilig. Keiner weiß, was da hinten ist. Jeder kann erzählen, was er will. Aber wenn ich heute mit Gott lebe, heute ihn erlebe, heute erfahre, was er in meinem Leben verändert, dann sieht es völlig anders aus. Da muss man mich nicht pushen, um begeistert zu sein. Dann bin ich durch meine Beziehung zu ihm begeistert. Also ist Christsein eine Beziehung zu einem lebendigen Gott durch seinen Heiligen Geist. Kann man das so sagen? Religion ist was völlig anderes. Regeln bis zum Abwinken. Aber ich möchte was Schönes, Erhebendes. Und ich glaube, das ist das, was uns alle hierher führt. Wenn wir da singen, Herr, du begeisterst mich, das ist ja nicht, ja, irgendwann komme ich in dein Paradies und hier lässt du mich einfach verrecken, sondern es ist, mein Alltag wird durch dich dermaßen umgekrempelt zum Positiven, dass mich das begeistert. Also ich verstehe das so, ich hoffe, ihr auch. Oder? Oder? Gut, bin ich beruhigt. Das Blut reinigt auf ewig für das Leben nach dem Tod in Gottes Gegenwart. Dann gibt es noch das Brot. Das Brot, das ist der Körper, der gemartert wurde, damit unser Körper Heilung empfängt. Oh, das ist ein schwieriger Part. Wir haben vorhin ja für, David hat vorhin für Mirena gebetet. Jeder von uns kennt Kranke, wenn er nicht selber krank ist. Christen, die krank sind, oder meine Schwester, die Christ war, für die wir gebetet haben, die trotzdem gestorben ist. Die Erwartung hatte, dass Gott sie heilt und trotzdem bei ihm jetzt ist. Das sind so Dinge, die jeder von uns erfährt oder kennt aus der Nachbarschaft. Jesaja schreibt 7 Jahrhunderte bevor Jesus in Erscheinung tritt. Im Kapitel 53, die Verse 3 und 5 lese ich. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihn. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Im ersten Petrusbrief, im Kapitel 2, Vers 24 steht, er, Jesus, hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Das Brot verheißt also eine körperliche Veränderung zum Besten, Heilung. Während wir noch auf dieser Erde sind, wie verträgt sich das mit all den Schmerzen, körperlichen Schmerzen, die wir selbst erleiden oder um uns herum sichtbar sind? Wie verträgt sich diese Verheißung des Wortes mit dem, was wir leben? Kennt ihr dieses Spannungsfeld? Man liest diese Verse Tag für Tag, bekennt und erkennt. Und man sieht, ja, dem einen hilft es, mir hilft es bisher nicht. Und deswegen sind so viele entmutigt. Und wenn man betet, bleiben sie stehen. Die haben einfach aufgegeben, dass Gott sie heilt. Rein mathematisch gesehen, wenn das Wort wahr ist, ist meine Krankheit falsch. Ist es so, oder? Das ist bullische Regel. Wenn das Wort wahr ist, ist meine Krankheit falsch. Oder? Der Patrick hat schneller als wir alle verstanden, weil er ein Logiker ist. Oder das Wort ist nicht wahr. Dann schmeißen wir alles hin, was wir haben, machen den Sack zu und dann gehen wir draußen und machen wie die anderen. Aber dazwischen gibt es gar nichts. Es gibt keine graue Zone. Das ist eine Herausforderung für mich selber, was ich jetzt sage. Denn ich bin chronisch krank und ich mag diese Krankheit nicht mit mir tragen. Das ist ja nicht normal. Was nicht normal ist, bezogen auf die Referenz, die aus der Bibel ist, ist, dass ich krank bin. Und weil die Krankheit falsch ist, muss ich damit nicht leben. Logisch. Warum bequemen wir uns dann mit diesen Sachen? Das Brot verheißt eine körperliche Veränderung zum Besten, während wir noch auf dieser Erde leben. Wir haben also einerseits diese vielen geistlichen Segnungen. Es steht, und Paulus weiß, was er schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Es steht nicht Anteil bekommen werden. Es steht Anteil bekommen haben. Wir haben also etwas empfangen, eine Verheißung, die da heißt, alle Segnungen, die wir brauchen, sind uns schon zur Verfügung gestellt worden. In dem, was ich jetzt weiter sage, gehe ich davon aus, dass die Bibel wahr ist. Wenn ihr dieser Meinung seid, dass die Bibel wahr ist, könnt ihr weiter zuhören. Wenn ihr Zweifel dran habt, macht die Ohren zu, geht mal ins Bistro, trinkt was. Wenn ihr meiner Meinung seid, dann können wir mal diese Reise zusammen fortsetzen. Wir haben also Anteil bekommen an allen Segnungen in der himmlischen Welt. Und andererseits, das ist auch eine Realität, haben wir mit einem Gegner zu tun, der Zweifel zerstreut. Bist du wirklich der Sohn Gottes? Hat Gott wirklich gesagt? Glaubst du wirklich, dass du so wie du bist? Und dann geht's schon los mit dem Zweifel an der eigenen Identität. Liebt mich Gott so wirklich, so wie er den Nachbarn liebt? Warum hat er beim Nachbarn diesen Segen eigentlich sichtbar werden lassen und nicht bei mir? Wir haben einen Gegner, der Zweifel zerstreut. Dankeschön, ich war so lange weg. Wir wollen diese Zweifel zerstreuen. Danke. Das ist gut, dass ihr mithört. Und ich habe tatsächlich zerstreut geschrieben. Wie peinlich. In 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8 steht: Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. In Johannes 10, Vers 10 steht: Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich, Jesus, bin aber gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wir haben eine Opposition hier. Die Brücke zwischen den Verheißungen Gottes und unserem Zustand nenne ich Glauben. Das ist, anders gibt es ja nicht. Zwischen Gottes Verheißung und mir gibt es eine Kluft, die ich nur durch Glauben überbrücken kann, um das in Anspruch zu nehmen, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat. Ich gehe immer noch davon aus, dass die Bibel wahr ist. Und wenn die Bibel wahr ist, ist meine Krankheit falsch. Wir sind immer noch bei Brot. Und ich komme wieder auf diesen einen Vers, den ich eingangs zitiert habe. Der Glaube kommt von der Predigt. Es muss einer mir so lange drin einhämmern, dass Gottes Wahrheit für mich gilt, bis ich glaube, dass es für mich tatsächlich gilt. So lange bin ich noch irgendwo auf der Brücke. Ich habe die andere Seite mit den Verheißungen noch nicht erreicht. Ich glaube, dass der Teufel, und deswegen bin ich so wütend auf ihn, nicht nur wegen meiner Schwester, sondern grundsätzlich, weil wir uns so schleppen, weil irgendeiner uns im Kopf nicht klar macht, was wir eigentlich, einer uns daran hindert, richtig zu begreifen, wer wir tatsächlich sind. Denn wenn wir erkennen würden, wer wir sind in Jesus, dann wäre die logische Konsequenz daraus, dass die Segnungen, die uns zustehen, auch für uns da sind. Und wir würden sie auch erwarten, wie ein Kind erwartet, dass sein Vater für ihn sorgt, würden wir auch erwarten, dass Gott für uns sorgt. Dann würde keine Krankheit in uns toleriert werden, weil wir selbst erkennen würden, Jesus hat dafür schon bezahlt. Oder? Und deswegen bin ich wütend. Und deswegen seit 4 Jahren erkenne ich, das ist eigentlich unser Problem. Menschen, die wissen, wer sie sind, sie werden mit Sicherheit zeigen, wer sie sind. Menschen, die Zweifel dran haben, und das sind die meisten von uns, und ich schließe mich auch ein, kämpfen täglich, weil sie gar nicht wissen, worauf sie stehen. David hat beim Singen gesagt, wenn wir kennen, worauf wir stehen, nämlich auf dem Felsen, festen Untergrund der Liebe Gottes, dann können wir tatsächlich leben, wie Gott erwartet, dass wir leben. Und ich bin sauer auf diesen Feind. Der Kampf, der findet ja nicht da draußen im Krieg, der findet zwischen 2 Ohren. Da ist das Schlachtfeld, wo der Teufel uns fertig macht. Und wir können das nur kompensieren, indem wir glauben. Und um zu glauben, müssen wir hören, wir müssen wir lesen, müssen den Gottesdienst besuchen. Was auch immer notwendig ist an Munition, an Brennstoff, damit die Flamme des Glaubens nach oben steigt. Wenn wir also jetzt zum Abendmahl schreiten, sollten wir in Erinnerung behalten, dass erstens alle Gotteskinder eins für alle Mal von allen Sünden reingewaschen wurden. Ich habe eine Bitte an euch. Ich möchte jetzt ein paar Statements lesen, die biblisch begründet sind. Also das sind biblische Aussagen. Und wenn ihr damit auch einverstanden seid, sagt ihr einfach Amen. Okay? Alle Gotteskinder sind eins für alle Mal von allen Sünden reingewaschen worden. Alle Gotteskinder sind durch das körperliche Leiden Jesu. Entschuldigung, ich habe es falsch gelesen. Durch das körperliche Leiden Jesu haben alle Gotteskinder Heilung für ihre Gebrechen empfangen. Ohne Einschränkung. Wisst ihr was? Wir haben eine Identität. Diese Identität, die lese ich euch mal vor. Denn wir müssen ja nicht glauben. Aber die Bibel sagt, Johannes, im ersten Brief von Johannes, Kapitel 4, da steht im Vers 17 ein Satz, und in diesem Satz ist der zweite Teil leicht übersehbar. Darin, steht es, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir, also wir Christen, Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er, Jesus, ist, so sind auch wir in dieser Welt. Fällt euch dabei was auf? Nee, ne? Ich lese nochmal. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Sprich, irgendwann sind wir tot, kommt das Gericht Gottes, wir haben frei, wir gehen durch. Wir haben Freimütigkeit am Tag des Gerichts. Und es gibt einen Grund dazu. Und der fängt nämlich hier an. Denn gleich wie Jesus ist, es ist Gegenwart, sprich grammatikalisch Gegenwart heißt, das ist ein Zustand, der immerwährend ist. Ja? Gleich wie er Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wo ist Jesus heute? Der ist da oben, ne? Das ist der erste Mensch, der durch Raum und Zeit geht. Das hat er bewiesen nach seiner Auferstehung. Der hat zwar mit seinen Jüngern gegessen wie ein Mensch, aber der ist ja durch Wände, der war überall gleichzeitig, die Tür war zu, der war mitten unter ihnen, der war immer da. Das ist der erste Mensch in der neuen Gestalt. Dieser Jesus, ist er krank? Ist er krank? Nein. Ne? Gleich wie er ist, so wie er ist, gleich wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Nicht nach unserem Tod, sondern in dieser Welt. Unsere Identität bedeutet Identität mit Christus. Nicht nur Identität in Christus, sondern Identität mit Christus. Wir sind wie er, ist die Verheißung des Glaubens. Gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Das ist ein Statement. Alle Gotteskinder sind ohne Einschränkung, weil wir mit Jesus Christus identisch gemacht worden sind. Wir dürfen jede Krankheit aus unserem Körper wortwörtlich zum Teufel jagen im Namen Jesu. Also zurück zum Urheber. So, nimm deine Krankheit zurück. Denn die Krankheit kommt nicht von Gott. Denn wenn Krankheit von Gott käme, dann bräuchte Jesus nicht dafür sterben und leiden. Das ist Schwachsinn. Wir dürfen unsere gesunde Identität proklamieren. Wir dürfen sie bekennen, weil das die biblische Wahrheit ist. Ich hoffe, dass ich damit den Boden bereitet habe für das Abendmahl. Jeder, der in diesem Raum einmal Jesus sein Leben gegeben hat und weiß, sein Blut hat mich reingewaschen von all meinen Sünden, sollte sich heute nicht an irgendwas aufhalten und sagen, ja, gestern, heute, was auch immer ist, irgendwas passiert und deswegen bin ich dieser Sache unwürdig. Ich glaube, das wäre eine Beleidigung des Blut Jesu. Denn es gibt nichts, was wir können, was stärker ist als die Kraft dieses Blutes. Also man sollte sich nicht so erheben zu sagen, meine Sünde ist so stark, das kann dieses Blut nicht reinigen. Ich glaube, das ist eine pervertierte Form von Stolz. Ich rede Sünde nicht klein. Bitte nicht verwechseln. Mir geht es darum, dass wir hier etwas betrachten, was einer für uns getan hat. Also wenn einer hier sagt, einmal habe ich mich für Jesus entschieden, dann ist er würdig, an diesem Tisch teilzuhaben. Zweite ist, das Brot, was wir nehmen, ist Medizin. Das ist die Darstellung unserer Heilung. Wir entscheiden uns jetzt dafür, die Wellen zu betrachten oder auf Jesus zu schauen. Und je nachdem, was wir entscheiden, können wir über Wasser laufen oder sinken. Und ich empfehle, wir sollten uns alle fürs Erstere entscheiden. Jesus betrachten. Danke.